Ein Zitat aus der Novelle Freitisch von Uwe Timm. Ich bin überzeugt, sagte Euler unvermittelt, dass die Leidenschaften damals intensiver, verrückter und wilder waren. Sich hinzugeben war doch Wagnis. Eine Entschiedenheit, Blindheit, Implosion der Vernunft, Taumel. Das war die Zeit vor der Pille. Zitat Ende. Vier Studenten treffen sich Mitte der 60er Jahre, also vor 1968, mittags, nicht in der Mensa, sondern an einem sogenannten Freitisch. Sie reden über dies und das, über Gott und die Welt, über ihre Liebe zur Literatur. Fast 50 Jahre später begegnen sie sich wieder. Zwei alte Männer, zwei aus der Tischgemeinschaft von damals, Freitisch. So hat Uwe Timm seine soeben erschienene Novelle genannt. Uwe Timm ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Zunächst, Herr Timm, der Begriff Freitisch ist aus Romanen wie Anton Reiser von Karl Philipp Moritz bekannt. Studenten aus ärmlichen Verhältnissen wurden damals von Bürgerlichen, von Lehrern, von Pasteuren zu kostenlosen Mahlzeiten eingeladen. Aber Sie haben jetzt in den 60er Jahren nicht bei einem Pastor gespeist. Was waren das für Freitische zu Ihrer Studentenzeit, die ja in dem Roman vorkommt?
Ja, das ist ein Freitisch gewesen, den eine Münchner Versicherung für Studenten, die ein Stipendium bekamen, bereitstellte. Das waren so 28 Freitische und da saß man in der Kantine dieser Versicherung und bekam ein Essen wie die Angestellten. Und das Essen war wirklich wesentlich besser als das in der Mensa. Das war kein Vergleich. Und man musste nicht zahlen, nicht? Das war das Schöne daran.
Nun treffen sich vier Studenten an diesem Freitisch in den 60ern. 68 liegt noch vor Ihnen. Vielleicht ein paar Sätze. Was war das für eine Zeit damals? Da gingen Studenten noch im Anzug zur Universität und siezten sich.
Ja, das ist wirklich ganz deutlich, dieser Bruch zu 1967, 68. Und das hat mich auch interessiert. Also diese Zeit, die auch für mich ja wichtig war, zu befragen in meiner Erinnerung und das dann auch literarisch umzusetzen, was eigentlich das Spezifikum war. Das war noch auf der einen Seite sehr konventionell, der Umgang, die Kleidung, vor allen Dingen auch der Umgang unter den Geschlechtern. Also das war sehr kompliziert, sehr vorgegeben, sehr ritualisiert auch. Es war noch nicht dieses Moment der Freiheit da, dass man so über seine Schwächen reden konnte oder über seine Wünsche reden konnte, auch sexuelle, wie das denn 67, 68 der Fall war. Also es ist eine Zeit, die noch sehr bestimmt ist in traditionellen Formen, aber es brach eben so an den Rändern etwas auf, zum Beispiel in der Ästhetik. Also und da spielt eben Arno Schmidt eine Rolle mit seinen frühen, sehr witzigen, sehr kritischen Romanen und es spielt eine Rolle so auch in der Umgangsform mit der Kunst. Das ist nicht zufällig, dass Happenings damals sehr stark aufkamen. Also so eine Demonstration, eine Dekonstruktion zur feierlichen Kunst. Diese Dinge waren so angelegt und brachen dann 1967 in der Studentenbewegung durch. Also da wurde dann tatsächlich vieles also ganz in Frage gestellt. Also der ganze Kleidungsmodus stand im Kopf. Also die Haare wuchsen lang, die Bärte wuchsen lang. Also ich hatte damals schon einen Bart und musste mich eigentlich immer rechtfertigen wegen des Bartes. War mit 67, 68 völlig weg, auch bis heute. Aber damals war das irgendwie wie ein Verstoß. Die Freundin, die ich hatte, und wenn die mich nach Hause mitnahmen, dann mussten die irgendwie vorsichtig die Eltern vorbereiten. Ich habe einen Freund, der hat einen Bart. Und dann wurde ich dementsprechend auch kritisch angesehen.
Also das Verhältnis zu den Freundinnen war ganz anders als heute. In Ihrer Novelle schreiben Sie, wie anfangs zitiert, dass die Zeit vor der Pille intensiver, verrückter und wilder gewesen sei. Weiter heißt es dann, ich kannte damals niemanden, der in die Oper ging. Nicht allein wegen der Kartenpreise. Man erlebte die großen Gefühle, Angst, Glück zu Hause, kostenlos. Gibt es denn heute keine großen Gefühle mehr?
Doch, die gibt es schon, aber was damals eine große Rolle spielte, war, es gab noch nicht die Antibabypille. Und Leute, die also mit dem Kondom nicht zurechtkamen, hatten also große Probleme, kann man sich vorstellen. Und deshalb war damals natürlich auch die Angst vor Empfängnis, das hat auch die ganze Erotik und Sexualität auch verändert. Das muss man wirklich sagen, es war eine weit größere Entschiedenheit, sich da hinein zu begeben, wenn man nicht verhütete, als dann, als diese Antibabypille da war und das wirklich zu, 98% ungefährlich wurde. Auf der einen Seite so sehr natürlich, sehr lustvoll, auf der anderen Seite auch sehr angstbesetzt.
Eine Angst, über die auch nicht so wie heute in den Beziehungen geredet wird. So diese Beziehungsgespräche, die ja heute sehr intensiv geführt werden, die gab es so noch nicht. Haben Sie mit Ihrer Freundin denn nur über Literatur und Politik geredet?
Nein, natürlich nicht. Aber es war nicht möglich, mit Außenstehenden, jedenfalls für mich und die Leute, die ich so kannte, auch darüber so zu reden, sich zu öffnen. Also es war eine andere Form auch der Verschlossenheit, die immer gleichgesetzt wurde mit Stärke. Also das vielleicht vergleichbar heute mit dieser Coolness, die ich ja grässlich finde. Also diese Leute, die sich so cool geben, nicht? Also gibt ja auch Journalisten, also leitende Journalisten, wenn ich die schon sehe im Fernsehen, dann weiß ich immer, wenn die sich so cool geben, das ist eigentlich eine grässliche Form, nicht? Das ist ein Herrschaftsanspruch und ist auch immer etwas Repressives, nicht? Und damals war das nicht diese Coolness im Sinne von repressiv, sondern das war, man wollte immer stark sein, man wollte nicht der Verlierer sein, man war so im elitären Bewusstsein, war da immer noch was hängen geblieben, der Starke, der nicht Verletzliche, auch der Erfolgreiche vielleicht. Das führte dazu, dass man eigentlich nicht richtig redete, nicht über seine Nöte, über seine Ängste, auch über seine Wünsche. Und das änderte sich. Das kann man sich kaum vorstellen, mit 67, 68, mit der Lektüre von Freud, von Fromm, mit der ganzen Sexualtheorie, bin noch aufgewachsen unter diesem Verdikt, wer onaniert, verblödet. Nicht? Das gibt Rückenmarksschädigung und der Irrsinn. Nicht? Also damit ist meine Generation so noch groß geworden. Nicht? Und das wurde dann so aufgebrochen, also das bekam so einen ganz anderen Rahmen, also ein größeres Verständnis auch für Randgruppen, Homosexualität, diese totale Tabuisierung damals, nicht? Das sind alles Sachen von 67, die dann kamen. Es gab ja damals, also wird ja auch in dem Freitisch, in der Novelle beschrieben, also dieser Kuppelei-Paragraf, nicht? Also dass man eigentlich nur immer verhuscht und verdeckt auch seine Erotik ausleben konnte. Das hat ja auch Folgen, nicht? Also ob man normal zu Hause bei den Eltern dann sein Zimmer hat und da miteinander schlafen kann oder ob das irgendwie in der freien Wildbahn passiert oder in irgendwelchen Autos, nicht? Oder heimlich, wenn die Wirtin das erlaubt.
Also Ängste, die wir heute oder die jungen Leute heute in Beziehungen gar nicht mehr kennen. Trotzdem hat der Ich-Erzähler ein Problem, das auch sehr aktuell klingt. Er hat Bindungsangst, wie man sie sich heute von jedem jungen Mann auch vorstellen kann. Alles ist und bleibt also, wie es damals war.
Ja, und da haben Sie vollkommen recht. Also diese Bindungsangst, die da war, die haben natürlich heute viele auch. Das ist etwas, was über jede Zeit hinausgeht, nicht? Also was auch nicht so leicht veränderbar ist. Dafür gibt es 1000 Gründe, nicht? Nein, das ist ein Teil davon. Es gibt natürlich auch andere Sachen, also dieser Wunsch, was man werden will und wie man in die Zukunft hineinplant, beruflich und die schreiben wollen, also die Literatur machen wollen und was wird daraus? Kann man das durchhalten, nicht? Also was ist der wirkliche Wunsch? Darauf muss man ja hören, nicht? Also um das durchzusetzen. Und dieser eine, der da nun auch geschrieben hat und Arno Schmidt das vorlegt und der Arno Schmidt sagt, nee, das ist also ein wackeres Imitat, wie Schmidt sagt, und dann aufhört zu schreiben, das ist interessant, wie man mit seinen Wünschen umgeht. Sind die groß genug, dann hätte er weitergeschrieben, aber offensichtlich nicht. Er hat resigniert dadurch durch so ein Urteil und das ist für jeden jungen Menschen ständig so, nicht? Was man werden will, wie geht man damit um? Hat man genug Energie, Zähigkeit, dann zieht man das auch durch, ganz egal, ob jetzt jemand sagt, das ist gut oder nicht gut, oder resigniert man. Es ist sozusagen ein Selbstfindungsprozess auch.
Der Protagonist, von dem Sie sprachen, hat resigniert. Er organisiert nun den Bau von Mülldeponien. Das ist wirklich etwas anderes, als er sich vorgestellt hat. Hätte er nicht doch besser an seinem Traum festgehalten, Schriftsteller zu werden?
Ich finde ja nicht. Also ich finde, dass das ja eine gesellschaftlich wichtige Arbeit ist, die er macht. Nicht? Also Müll ist ja etwas, das notwendig anfällt. Und wenn man das vernünftig organisiert, also und optimiert, ist das eine sehr gute Arbeit, eine gesellschaftliche. Also ich finde schon, das ist ein interessanter Lebensweg, der anders verlaufen ist, aber auch seine Gültigkeit hat.
Sie sagen, ein wichtiger Beruf, sicher stimmt das, aber auch ein Beruf, der Freude macht. Macht ihm das wirklich Spaß oder hat er nicht doch so ein bisschen im Hinterkopf diesen Wunsch, den er aufgegeben hat?
Vielleicht hat er den, zumindest nach diesem Gespräch, das ist ja die Situation, dass sich zwei unterhalten über ihre Jugend und über ihre Wünsche, nicht? Und ich könnte mir vorstellen, dass er nach diesem Treffen mit diesem anderen, der Lehrer geworden ist und Pensionär jetzt ist und Antiquar geworden ist, dass vielleicht das wieder auftaucht, nicht? Als ein Wunsch aus der Jugendzeit, nicht? Das denke ich schon, ja.
Kommen wir nochmal zurück auf 1965, also der Aufbruch 67, 68 ist noch in der Ferne am Horizont und damit hat jetzt auch die Verehrung des Schriftstellers Arno Schmidt zu tun. Ist die Literatur Arno Schmidts auch schon so ein Vorläufer? Gibt es nicht schon ein wenig den Ton an für das, was dann 67, 68 passiert?
Ich würde sagen, ja, obwohl Arno Schmidt dann so ein sehr distanziertes Verhältnis zu den 68ern hatte, weil er fand, dass die zu faul seien und vielleicht ist da ja was dran. Nein, da ist wirklich was dran in seiner Literatur, in seiner Haltung auch, dieses Widerständige, nicht, dass er sich zurückgezogen hat in die Lüneburger Heide. Es ist ein Rückzug regelrecht, nicht? Das ist das eine und das andere ist natürlich, dass diese Literatur kritisch ist, dass die sehr witzig ist, dass die sozusagen Machtstrukturen und Machtdenken sprachlich auflöst, nicht? Das ist das Tolle von diesen frühen Romanen von Arno Schmidt, also aus dem Leben eines Fauns und die Gelehrtenrepublik und Brands Heide, Kühe in Halbtrauer. Das ist irgendwie das Tolle an dieser Literatur.
Also eine Literatur, die sich eindeutig auch gegen Autoritäten richtet. Damals die steife Adenauerzeit, das Klerikale, all dieses Muffige dieser Zeit. Ja. Zum Glück ist das dann aufgebrochen. Diese Autoritätshörigkeit gibt es nicht mehr. Oder gibt es heute noch versteckte innere Autoritäten, die Freiheit mit dem damit verbundenen Druck, daraus sein Glück machen zu müssen, weil wir alle frei sind und wer nicht glücklich ist, muss sich schämen, denn er hatte doch alle Freiheit, es zu sein. Ist das eine versteckte Autorität, die da schlummert?
Na, ich denke auf jeden Fall, also so in diesem ganzen Konsumbereich, nicht, ist ja eine enorme Autorität drin, die man gar nicht spürt. Das ist ja das Raffinierte, nicht, dieses Konsumieren hin, wo man glaubt, damit auch Selbstfindung und Glück zu erlangen, was natürlich ein Schein ist. Und das andere, das liegt ja wie eine Druckglocke über allem, das ist so diese Gesetzmäßigkeit der Ökonomie, nicht? Also dagegen scheint nichts gewachsen zu sein, wenn man sagt, also ja, passieren irgendwie Bankkatastrophen, dann weiß man, eigentlich müssten die gesellschaftlich, politisch müssten die eingeschränkt werden, aber es gelingt nicht. Das ist wie Regen und Sonnenschein, nicht? Also diesen Anschein hat es, nicht? Und das ist viel komplizierter natürlich auch zu kritisieren, dass auch das gesellschaftlich in den Griff zu bekommen wäre, nicht? Aber es erscheint immer als Kapitalismus, immer als notwendig, dem man sich kaum entziehen kann, diesen Gesetzen, nicht? Ökonomie, Profit hin zum Konsum, nicht?
Also die Autorität des Konsums, ich kann mich dem aber entziehen und ich kann sagen, nee, ich mach das nicht. Ich gehe nicht in die Fußgängerzone shoppen und bin trotzdem glücklich.
Absolut. Die Hauptfigur, der Erzähler, tut das ja. Der sitzt in Anklam und hat sich zurückgezogen da und hat ein kleines Häuschen, kriegt seine Pension, gibt Nachhilfeunterricht kostenlos und hat ein Archiv. Er ist Archivar für das, was verloren geht, nämlich 68 und Arno Schmidt.
Die beiden alten Männer treffen sich. Wie blicken Sie auf die vergangene Studentenzeit zurück? Wehmütig? Früher war mehr Leidenschaft? Früher war vieles besser, weil vieles noch möglich war?
Also die blicken auf jeden Fall ironisch zurück. Das ist nicht sentimental, bei keinem. Nicht? Also auch wenn der eine sagt, also was waren das für Zeiten, Jünger und Kommunismus. Das ist einfach eine ironische Wende, nicht? Also die bei diesen beiden ganz deutlich da ist. Es ist ein ironischer, wie ich finde, auch witziger Blick auf die Vergangenheit, ja.
Also Ihre Wünsche waren andere, Ihr Lebensentwurf war ein anderer, aber den Weg, den das Leben dann genommen hat, kann man durchaus als geglückt bezeichnen.
Ja, das finde ich auch interessant. Also es war auch nicht meine Intention, so wieder so ein Versagen zu beschreiben, das kennt man. Also sondern da, wo es auch gelungen ist, wo das in dem Rahmen, also den man erfüllen kann, wo das gelungen ist, finde ich, die beiden können die zufrieden sein. Der eine, der ist sehr erfolgreich, wird eine sehr schöne Inderin heiraten auf einem Elefanten, also auch solche Kindheitswünsche. Und der andere, der lebt sehr bescheiden, zurückgezogen und wenn man so will, gegen die Gesetze des Konsums und dessen, was Kapitalismus eigentlich vorschreibt.
Vielen Dank, Uwe Timm. Seine Novelle Freitisch ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das Buch hat 136 Seiten und kostet 16,95 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.